Das Thema, das uns heute beschäftigt, verbindet jetzt Oberösterreich und Wien. Ich bin gebürtiger Oberösterreicher und war in der Diözese Linz auch Postulator im Seligsprechungsprozess von Franz Jägerstätter. Wenn der, nämlich Franz Jägerstätter, Recht gehabt haben soll, sind dann alle anderen entweder Verbrecher oder Dummköpfe. Solche Fragen habe ich in Briefen, aber auch in persönlichen Gesprächen durchaus gestellt bekommen. Kann es sein, dass alle, die Allgemeinheit, irren und ein einziger oder ganz wenige sozusagen in der Wahrheit sind? Kann etwas schuldhaft sein, was Millionen tun, und die sittliche Wahrheit allein dort liegen, wo ein Einzelner Widerstand leistet? Ich denke, dieses Denkmuster ist durchaus da. Die Mehrheit hat Recht. Das Allgemeine, das Ganze ist in der Wahrheit. Es gibt auch einen Philosophen, der das auf den Begriff gebracht hat: Die Wahrheit ist das Ganze. Dieser Philosoph hat Hegel geheißen und das hat durchaus System gehabt. Nämlich in seiner Sicht der Weltgeschichte ist das Leben im Staat und die Hingabe an das Allgemeine, an den Staat, an das Ganze, das ist sozusagen die Realisierung des absoluten Geistes. In seiner Ethik tritt letztlich das subjektive Moment ziemlich zurück. Wenn sich jemand in die sittliche Substanz versenkt, dann geht es nicht darum, sich in die Tiefen des eigenen Gewissens zu begeben, sondern dann geht es darum, dass ich mich als Subjekt, als Einzelner für das Ganze im Ganzen aufgebe. Das und der Einzelne sind für Hegel im Grunde genommen das Böse. Wörtlich, dem allgemeinen Bewusstsein gilt die Einzelheit als das Böse. Sozusagen der Einzelgänger, der quer steht, der es anders will. Und böse an anderer Stelle heißt mich vereinzeln. Insofern muss sich der Einzelne abarbeiten und in den Taumel des Ganzen hinein geopfert werden. Und der Einzelne, das einzelne Subjekt hat sich gehorsam in einem Opfer dazu bringen, das am Ende vom absoluten Geistsubjekt absorbiert und in sich hinein aufgefressen wird. Das klingt vielleicht ziemlich abstrakt, aber worum geht's da? Wo ist der Ort der Wahrheit und des Lebens? In mir selber als Einzelner und oder im Ganzen der Gemeinschaft? Im 19. Jahrhundert hat es eine Ersatzreligion gegeben und das war der Staat. Das war das heilige Vaterland. Und diese Ersatzreligion hat durchaus bei Hegel einen Hintergrund und Einzelne haben sich als Selbstopfer dazu bringen auf dem Altar des Vaterlandes. Zum Beispiel gibt es auch in Rom die sogenannte Schreibmaschine, das ist der Altar des Vaterlandes. Auch der Erste Weltkrieg, so Reinhard Koselleck, wurde als heilige Geschichte erlebt, als Gethsemane des deutschen Volkes. Also nicht in dem Sinne, dass der Einzelne gelitten haben unter der Grausamkeit, sondern das Volk hat gelitten. Und am lautesten war damals durchaus die deutsche Elite in Wissenschaft und Kunst, manchmal auch nach der Niederlage. So verkündete zum Beispiel Ernst Jünger in seinem Arbeiter von 1923, das tiefste Glück des Menschen besteht darin, dass er geopfert wird für das Ganze. Das ist also ein Hintergrund für die Frage des Gewissens, der Gewissensfreiheit. Wo sitzt der Wahrheit, die Wahrheit? Wo sitzt die Sittlichkeit? Wer hat sozusagen Recht? und was begründet Recht? Ein zweiter Philosoph des 19. Jahrhunderts, Friedrich Nietzsche, der behauptete, das Gewissen sei die tiefste Erkrankung des Menschen und deshalb müsse der Wahn von Schuld und Gewissen beseitigt werden. Er schreibt in der Genealogie der Moral, das schlechte Gewissen ist eine Erkrankung der Gesellschaft. In ihm versagen sämtliche Instinkte. Instinkte, die nach außen gehen sollten, müssen nun durch die drohenden Strafen nach innen gehen. So bilden sie die Seele und wenden sich gegen den Menschen selbst in Form des schlechten Gewissens. Der Mensch leidet schließlich an sich selber. Insofern sagt er, Staat und Recht, die formen den Menschen in negativer Weise. Ein Herr braucht keinen Vertrag mit seinem Sklaven und deshalb kennen die sogenannten Herrenmenschen auch keine Schuld, keine Rücksicht und kein Gewissen. Sie sind es aber, die das schlechte Gewissen bei den Schwächeren formen. Der Mensch selber schafft sich sein schlechtes Gewissen, er formt sich selber. Also das schlechte Gewissen, aber auch das Gewissen im Sinne, dass ich einem anderen gegenüber verantwortlich bin, das ist krank. Ein Fall für die Psychiatrie. Es ist also laut Nietzsche der Wille des Menschen, sich schuldig zu fühlen, Moralisierung von Schuld und Pflicht tragen zum schlechten Gewissen bei. Diese beiden Ebenen von Hegel, philosophisch auf den Begriff gebracht, und von Friedrich Nietzsche, hat nun einer, der 1889 in Braunau geboren worden ist, hier in Wien wichtige Jahre seines Lebens verbracht hat, dann so formuliert. Das Gewissen ist eine jüdische Erfindung und wie die Beschneidung eine Verstümmelung des menschlichen Wesens. Und dann, die Vorsehung hat mich zum größten Befreier vorbestimmt. Ich befreie die Menschen von den schmutzigen und erniedrigenden Selbstpeinigungen einer Gewissen und Moral genannten Chimäre und von den Ansprüchen einer Freiheit und persönlichen Selbstständigkeit. So Adolf Hitler in Tischgesprächen 1941. Also wovon wollte er die Leute befreien? Von den Selbstpeinigungen einer Gewissen und Moral genannten Chimäre, also im Grunde genommen das, was Nietzsche gewollt hat, und von den Ansprüchen einer Freiheit und persönlichen Selbstständigkeit, das, was letztlich Hegel dem Ganzen aufgeopfert hat. Da schreibt er dann weiter, oder sagt weiter, das sind ja Gespräche, die aufgezeichnet wurden, der christlichen Lehre von der unendlichen Bedeutung der Einzelseele und der persönlichen Verantwortung setze ich mit eiseskalter Klarheit die erlösende Lehre von der Nichtigkeit und Unbedeutendheit des einzelnen Menschen. Also Hitler meint, das Christentum, auch das Judentum, lehrt die Bedeutung des Einzelnen, auch der Einzelseele, und lehrt die persönliche Verantwortung. Er sagt, Nichtigkeit des einzelnen Menschen, der ist ganz und gar unbedeutend. An die Stelle eines göttlichen Erlösers tritt das stellvertretende Leben und Handeln des neuen Führergesetzgebers, das die Masse der Gläubigen von der Last der freien Gewissensentscheidung entbindet. Es ist ja auch eine Last, verantwortlich zu sein, eine Last der Freiheit, eine Last des Selbstständigseins. So soll Hitler also in einem Tischgespräch getobt haben, wir beenden diesen Irrweg der Menschheit. Und Göring soll dann gesagt haben, ich habe kein Gewissen, mein Gewissen heißt Adolf Hitler. Das ist nicht besonders intelligent, aber insgesamt haben das Hakenkreuz und die Prozesse des Nationalsozialismus, die Ideologien damals letztlich sich verschworen, das Individuum, den Einzelnen mit seiner Freiheit, Selbstständigkeit, mit seiner Verantwortung auch mit seinem Schuldgefühl zu entmachten und letztlich Verantwortung und Kreativität abzuschaffen. Und doch ist gerade in diesem Prozess das Gewissen der Einzelne unvergänglich geworden. Gerade durch einzelne Personen, wie zum Beispiel durch Franz Jägerstätter. Es sind, das ist eine These von Wolfhard Pannenberg, letztlich die christlichen Märtyrer gewesen, die schon in der Antike die Bedeutung des Einzelnen gegenüber dem Staat gelebt haben. Da ist letztlich deutlich geworden, es gibt eine Würde des Einzelnen, es gibt einen unbedingten Anspruch des Gewissens, es gibt ein Dasein von mir als Einzelnen vor Gott, das stärker ist als die Macht des Staates, des Kaisers, stärker als alle anderen Mächte. Damals war es durchaus so, dass die Nazi-Barbarei mit dem Krieg, mit den Konzentrationslagern, mit der Vernichtung aller Gegner, die nicht so gedacht haben wie sie, das war ein Extrembeispiel für die Vernichtung des Individuums. Letztlich, für Hitler, Individualität und auch Individuum galten als Gattung, die auf dem Weg sind, ausgerottet zu werden. So wie man bestimmte Tierarten, die Dinosaurier, aussterben lässt. Oder wie man halt bestimmte Krankheiten überwindet. So ging es zum Beispiel auch beim nationalsozialistischen Verständnis von Arbeit und Bildung nicht um die Person oder Selbstwertung des Menschen, schon gar nicht um Selbstverwirklichung, vielmehr um Hineinprägung der Ideen der Gemeinschaft und der Dienstschaft in Hirn und Herz. Auch Pädagogik und Erziehung wurden insgesamt als Erziehung zu Drill und Dressur verstanden. Da wird die Person von der Rolle, von der Aufgabe im Volksganzen letztlich verstanden. Niemand ist dann als Einzelner verantwortlich. Ich habe kein Gewissen, mein Gewissen ist Adolf Hitler. Gerade dagegen wird dann auch Franz Jägerstätter etwas sagen. Oder jeder ist nur ein Glied des Ganzen, der Einzelne fühlt sich als einer aus einer großen Zahl, die sozusagen der Weltgeist zermalmt hat, als eine Nummer. Wenn wir an diesem Abend an Franz Jägerstätter denken, dann strahlt letztlich die Würde jedes einzelnen Individuums auf. Stärker als der ganze Machtapparat, klarer als die ganzen Unrechtseinrichtungen. Ich denke, in seinem Lebenszeugnis, in seinem Martyrium zeigt sich so etwas wie der Sieg des Lebens über das Böse. Bei ihm hat sich der Respekt vor sich selber und vor der eigenen Würde, aber auch vor der Würde der anderen erhalten. Er bezog seine Widerstandskraft gegen die Nazis aus der zu seiner Zeit durchaus gängigen moraldialogischen Tradition. Nämlich, so sagt er zum Beispiel in seinen Aufzeichnungen, die Gebote Gottes lehren uns zwar, dass wir auch den weltlichen Oberen Gehorsam zu leisten haben, auch wenn sie nicht christlich sind, aber nur soweit sie uns nicht Schlechtes befehlen. Es steht ja im Römerbrief, im Kapitel 13, Vers 2, dass es Pflicht ist, der staatlichen Obrigkeit Gehorsam zu leisten, auch dann, wenn die nicht christlich ist. Aber man hat das in der Tradition immer so gedacht, gedeutet, interpretiert von Apostelgeschichte 3 her, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Also wenn der Staat zum Beispiel etwas befiehlt, was schlecht ist, böse ist, unsittlich, dann darf ich nicht gehorchen. Und, so Jägerstätter, weil es das Bestreben der NSDAP war, das Christentum auszurotten, sieht er es als sündhaft an, dieser Partei beizutreten. Wie wir, glaube ich, alle wissen, so sagt er, die wir in der katholischen Religion erzogen wurden, sie es uns nämlich nicht erlaubt, einer kirchenfeindlichen Partei beizutreten, auch nicht für eine solche zu opfern, er wollte zum Beispiel auch nicht für das Winterhilfswerk was geben, damit sie sich immer mehr ausbreiten könne. Jägerstätters Entscheidung, nicht an Hitlers Krieg mitzuwirken, ist von seiner persönlichen Überzeugung her eindeutig eine Glaubensentscheidung. Er hat also da nicht Religion und Moral auseinandergerissen und hat gesagt, hier habe ich meine autonome Vernunft und da ist der Glaube, die Religion, das ist etwas ganz anderes, sondern von seiner eigenen Biografie her ist das ganz eindeutig eine Glaubensentscheidung beziehungsweise eine Konsequenz seines Glaubens und auch seiner Verbundenheit mit der kirchlichen Tradition. Er hat den Wehrdienst wegen seines Glaubens verweigert. Und der Tod ist letztlich eine Konsequenz seiner Entscheidung für Gott bzw. für Christus, den König. Das war ja damals, und das ist ja schon angeschnitten worden, durchaus in der Frömmigkeit der Jugendbewegung. Schon 1925 hatte Pius XI. Das Christkönigsfest eingeführt und das war der Bekenntnistag, auch noch wie ich so Kind war, für die katholische Jugend, glaube ich, hier in Wien auch ganz stark, auch 1938 im November, wie hier das erzbischöfliche Palais gestürmt worden ist. Und Jägerstätter ist durchaus in dieser Tradition der Christkönigsfrömmigkeit drinnen gestanden. Damals hat Pius XI. Durchaus gemeint, Christus der König ist sozusagen die Alternative gegenüber Führergestalten, jenen, die sich totalitär über andere erheben. Für Jägerstätter ist der Glaube an Gott mit einer radikalen Ideologie und auch Götzenkritik verbunden. Und er hat die Widerstandskraft des Glaubens gegenüber barbarischen Systemen der Menschenverachtung und auch der Gottlosigkeit realisiert. Im Seligsprechungsverfahren in der Kommission, wie ich das einmal so gesagt habe, wurde dann eingewendet, aber er ist eigentlich ja nicht wegen seines Glaubens gestorben und auch nicht wegen seines Glaubensartikels, sondern er ist wegen der Wehrdienstverweigerung hingerichtet worden. Aber wenn man das so sieht, da würde man letztlich zwischen Glaubens- und Sittenlehre einen garstigen Graben auftun. Diese Spaltung zwischen Glaube und Sittenlehre ist ein Produkt der Neuzeit und entspricht nicht der Tradition zum Beispiel eines Thomas von Aquin. Jägerstätter war nämlich zutiefst davon überzeugt, dass der Angriffskrieg Hitlers ungerecht war und dass er deshalb nicht mitmachen könne. Das hat er wiederholt anderen gegenüber geäußert. Ich habe noch 1999 einen Mitgefangenen von Jägerstätter im Linzer Wehrmachtsuntersuchungsgefängnis besucht, Lucien Weiland in der Nähe von Metz, in Lothringen, in Frankreich. Und er hat über Jägerstätter ausgesagt, er, nämlich Franz Jägerstätter, hat einfach gesagt, es ist ein ungerechter Krieg, da kämpft er nicht mit. Und zur Ungerechtigkeit des Angriffskrieges, gerade gegenüber Russland, hat er sich wiederholt auch in seinen schriftlichen Aufzeichnungen geäußert. Welcher Katholik, so schreibt er, getraut sich diese Raubzüge, die Deutschland schon in mehreren Ländern unternommen hat, für einen gerechten und heiligen Krieg zu erklären? Und er geht bei der Beurteilung des Krieges nicht von den Siegesmeldungen aus, sondern von der Frage nach der Schuld an den Opfern. So meint er zum Beispiel, wir brauchen ja nur ein wenig nach Russland zu schauen, was haben die zu leiden und wann werden sie wieder aus ihrer Not befreit werden? Gibt es denn noch viel Schlechteres, als wenn ich Menschen morden und berauben muss, die ihr Vaterland verteidigen, nur um einer antireligiösen Macht zum Sieg zu verhelfen, damit sie ein gottgläubiges oder besser gesagt ein gottloses Weltreich gründen können? Und er nannte auch die Gier beim Namen, die an der Wurzel von Krieg und Mord steht. Kämpft man gegen das russische Volk, so wird man sich aus diesem Land so manches holen, was man bei uns gut gebrauchen kann. Denn kämpfte man bloß gegen den Bolschewismus, so dürften doch diese anderen Sachen wie Erze, Ölquellen oder ein guter Getreideboden doch gar nicht so stark in Frage kommen. Also er war von der Ungerechtigkeit des Krieges überzeugt. Dabei war er nicht von vornherein ein absoluter Pazifist. Das muss man auch dazufügen. Er hat zum Beispiel 1938 gemeint, dass Österreich durchaus das Recht und auch die Pflicht gehabt hätte, sich gegen den Einmarsch von Nazi-Deutschland zu verteidigen. Aber er hat in seinem inneren Prozess, in seinem Weg immer mehr vom biblischen Prinzip der Gewaltlosigkeit und der Seligpreisung der Friedensstifter her gedacht. Und er wollte lieber die Militärpflicht verweigern, als andere morden. So heißt es dann im Todesurteil. Insofern hat er Zeugnis für die Wahrheit, für die Gerechtigkeit abgelegt. Wenn man sagen würde, ja, das ist ein irriges Gewissen gewesen, dann müsste man letztlich behaupten, dass der Krieg, der von Hitler ausgelöst worden ist, gerecht war und wahr gewesen ist. Jägerstätter war in seinem Gewissen und auch in seiner Diagnose, in seiner sittlichen Urteilskraft nicht geblendet, sondern er war klarer und weitsichtiger als viele seiner Zeitgenossen. Das ist ja, glaube ich, auch das Faszinierende an ihm. Er, der eigentlich eine einfache Volksschulbildung hatte, hat die Zeit, die Ideologie viel klarer erfasst als die Intellektuellen, vielleicht auch die Philosophen der damaligen Zeit, wie zum Beispiel ein Martin Heidegger. In dieser Hinsicht ist auch die Aufhebung des Todesurteils gegen Franz Jägerstätter durch das Berliner Landgericht am 7. Mai 1997 von großer Bedeutung. Diese Rehabilitierung, und es hat in den 90er Jahren eine Rehabilitierung von einigen Wehrdienstverweigerungen gegeben, diese Rehabilitierung erweist das Todesurteil juristisch als Unrecht und somit als eine rechtswidrige vorsätzliche Tötung. Also das Berliner Landgericht von 1997 geht davon aus, dass der Zweite Weltkrieg Unrecht war, dass er nicht dem deutschen Volke, sondern nationalsozialistischen Machtstreben sowie der Durchsetzung nationalsozialistischen Gedankenguts gedient hat. Also sein Zeugnis, Jägerstätters Zeugnis, beruhte auf einer klaren, auf einer radikalen und auch auf einer weitsichtigen Analyse der Barbarei des Gottes, des Gott- und menschenverachtenden Systems, von dessen Rassenwahn, hat sich zum Beispiel auch einmal geäußert, also was sind die Russen, sind das weniger Menschen? Oder gegenüber der Ideologie des gesunden Volksempfindens, Verachtung der Behinderten, Ausmerzung der Behinderten. Er hat die Ideologie des Krieges und auch der Staatsvergottung radikal analysiert und ist dem widerstanden. Aus einem gebildeten und reifen Gewissen heraus hat er ein entschiedenes Nein zur Ideologie des Nationalsozialismus gemacht und er ist wegen seiner konsequenten Weigerung in Hitlers Krieg als Soldat zu kämpfen hingerichtet worden. Dieses Lebens- und Glaubenszeugnis des seligen Franz Jägerstätter war Thema im Vorfeld der Beratungen des Zweiten Vatikanischen Konzils. Der Weg ist so gegangen: Hildegard Goss-Meyer, glaube ich, hier in Wien bekannt, Ehrenpräsidentin des Internationalen Versöhnungsbundes, war mit ihrem Mann Jean Goss durch ihre gemeinsame Friedensarbeit daran beteiligt, dass im Zweiten Vatikanischen Konzil die Anerkennung des Gewissens in Bezug auf die Wehr- und Kriegsdienstverweigerung in der Pastoralkonstitution zu Kirche und Welt, Gaudium et Spes, verankert wurde. Also in dem Sinn hat Jägerstätter nicht unmittelbar die Gewissenstexte von Gaudium et Spes Nummer 16 und auch nicht in der Hinblick auf die Religionsfreiheit beeinflusst, sondern im Hinblick auf die Wehrdienstverweigerung, das steht in Gaudium et Spes Nummer 79. Also Hildegard Goss-Meyer und ihr Mann Jean Goss haben eine Friedensgruppe gegründet, im Versöhnungsbund engagiert, und Ihr Anliegen war es, dass das Konzil angesichts der damaligen großen Spannungen in der Welt eine starke Friedensbotschaft setzen sollte. Als Forderung wurden in das Konzil unter anderem eingebracht die Verurteilung des modernen Krieges, die Verurteilung der Herstellung von ABC-Waffen und das Recht auf Militärdienstverweigerung und Ungehorsam gegen unmoralische Gesetze und Befehle sowie die Anerkennung der Gewaltfreiheit Jesu als Leitlinie der Friedenslehre und des Friedensengagements der Kirche. In der Konzilsdebatte, so Hildegard Goss, seien die Fragen nach einem gerechten Krieg und Kriegsdienstverweigerung aufgrund der Gewissensentscheidung aus dem Glauben heraus auch auf dem Hintergrund des Beispiels Jägerstädters besprochen worden. Sie haben damals mit 200 Bischöfen gesprochen, also Hildegard und Jean Goss Meyer, unter anderem auch mit Kardinal König, aber auch mit Theologen wie Karl Rahner, aber auch, und zwar schon im Vorfeld, mit Kardinal Ottaviani. Der war damals Präfekt der Glaubenskongregation, und Kardinal Ottaviani, der sonst als Hardliner galt und danach auch vielleicht noch war, hat in der Friedensfrage ein sehr offenes Ohr für das Anliegen gehabt. Und ein Bischof war Roberts, ein amerikanischer Bischof, aber in Indien tätig. Und er hat eine schriftliche Stellungnahme beim Konzil abgegeben, in der es heißt, Franz Jägerstädter wurde in Berlin, was nicht ganz stimmt, weil er in Brandenburg an der Havel, das sind so 70 Kilometer südwestlich von Berlin, Franz Jägerstädter, der in Berlin, Brandenburg, am 9. August 1943 hingerichtet wurde, weil er sich weigerte, in einem Krieg zu dienen, der später in Nürnberg als Verbrechen gegen die Menschheit bezeichnet wurde. Franz Jägerstädter war ein Mann, einfach und arm. Und, so Roberts, wir wissen doch, dass auch Männer und Frauen, einfach und wenig unterrichtet, durch den Heiligen Geist ausgewählt wurden, um Wahrheiten aufzuzeigen, welche mächtigere Männer oder, wie die Welt sie sieht, weisere Männer nicht erkennen oder annehmen. Jägerstädter wusste von Anfang an, dass seine Weigerung, zu welcher ihn sein Gewissen verpflichtete, seinen Tod bedeutete, und er war darauf vorbereitet. Und Märtyrer wie Jägerstädter sollen nie das Gefühl haben, dass sie allein sind. Das ist ein wichtiger Satz gewesen, auch für Hildegard Goss Meyer. Sie hat uns das schon mehrfach erzählt. Märtyrer wie Jägerstädter sollen nie das Gefühl haben, dass sie allein sind. Ich lade die Konzilsväter ein, diesen Mann und sein Opfer in einem Geiste von Dankbarkeit zu betrachten, damit sein Beispiel unsere Beschlüsse inspiriere. Also dieses Zeugnis, dieses Opfer im Geist von Dankbarkeit zu betrachten, damit sein Beispiel unsere Beschlüsse inspiriere. Dieser Beitrag von Erzbischof Roberts hat sich, wie schon gesagt, auf die Pastoralkonstitution über die Kirche in der Welt von heute bezogen. Dort werden in Kapitel 5, Artikel 29 Überlegungen angestellt zur Vermeidung von Unmenschlichkeit in Kriegen. Das Konzil erinnert da an die bleibende Geltung des natürlichen Völkerrechts und seiner allgemeinen Prinzipien. Da heißt es im Text des Konzils in der Konstitution, das Gewissen der ganzen Menschheit bekennt sich zu diesen Prinzipien mit wachsendem Nachdruck. Handlungen, die im bewussten Widerspruch zu ihnen stehen, sind Verbrechen. Ebenso Befehle, die solche Handlungen anordnen. Auch die Berufung auf blinden Gehorsam kann den nicht entschuldigen, der sie ausführt. Zu diesen Handlungen muss man an erster Stelle rechnen, ein ganzes Volk, eine Nation oder eine völkische Minderheit aus welchem Grunde und mit welchen Mitteln auch immer auszurotten. Das sind furchtbare Verbrechen, die aufs Schärfste zu verurteilen sind. Höchste Anerkennung verdient dagegen die Haltung derer, die sich solchen Befehlen furchtlos und offen widersetzen. Dann weiter das Konzil. Für den Kriegsfall bestehen verschiedene internationale Konventionen von einer recht großen Zahl von Ländern mit dem Ziel unterzeichnet, die Unmenschlichkeit von Kriegshandlungen und Folgen zu mindern, etwa die Konventionen zum Schutz der Verwundeten und Kriegsgefangenen und verschiedene ähnliche Abmachungen. Diese Verträge müssen gehalten werden. Außerdem müssen alle, insbesondere die Regierungen und die Sachverständigen, alles tun, um diese Abmachungen nach Möglichkeit zu verbessern und dadurch die Unmenschlichkeiten des Krieges besser und wirksamer einzudämmen. Und dann, das ist durchaus im Hinblick auf Jägerstätter, ferner scheint es angebracht, dass Gesetze für die in humaner Weise Vorsorge treffen, die aus Gewissensgründen den Wehrdienst verweigern, vorausgesetzt, dass sie zu einer anderen Form des Dienstes an der menschlichen Gemeinschaft bereit sind. Also das ist sozusagen die Schiene Jägerstätter, das Zeugnis Jägerstätters über Gossmeyer, wobei Gossmeyer letztlich oder Jean Gross Jägerstätter über die amerikanische Schiene gekannt haben. Also Gordon Zahn war der Erste, der im amerikanischen Bereich über Jägerstätter eine soziologische Arbeit geschrieben hatte, und in der amerikanischen Friedensbewegung war schon in den 50er Jahren Jägerstätter bekannt. Das Gewissen war auf dem Konzil natürlich auch an anderer Stelle ein ganz wichtiges Thema. So in Gaudium et Spes, das ist auch die Pastoralkonstitution Nummer 16. Dieser Artikel gehört eigentlich zu den ganz wichtigen, nicht nur in diesem Kapitel, sondern im Konzil. Mit dem Verweis auf Römer 2 wird das Gewissen als der Ort bestimmt, an dem Gott sein Gesetz den Menschen ins Herz schreibt. Das heißt, letztlich ist das Gewissen das Verborgenste, der verborgenste Kern und das Heiligtum des Menschen. Es geht dem Konzil entsprechend darum, den zentralen Wert dieses Ortes zu lehren und die Treue zum Gewissen herauszustellen. In ihm zeigt sich eine humane Hoffnung der Menschenwürde, und im Gewissen liegt auch ein Widerstandspotenzial gegen die Macht der Sünde. Die Treue zum Gewissen, so Gaudium et Spes, führt auf die Spur der Wahrheit des Lebens. Es zeichnet sich nämlich dadurch aus, dass man die Wahrheit sucht und danach strebt, die so vielen sittlichen Probleme, die sich sowohl im Leben der Einzelnen wie im gesellschaftlichen Zusammenleben ergeben, in der Wahrheit zu lösen. Und, das gehört sicherlich auch dazu, das Gewissen verbindet den Einzelnen mit allen anderen Menschen. Es wird vorausgesetzt, dass alle Menschen zumindest in irgendeiner Form ein Gewissen haben. Nun, im Zweiten Vatikanum besteht durchaus eine gewisse Spannung in der Erklärung der Wirkungsweise des Gewissens, die vom Kompromisscharakter der Konzilstexte herrührt, aber auch herrührt letztlich von der Komplexität dessen, was Gewissen ist. Auf der einen Seite ist ja das Gewissen ausgezeichneter Ort der Gottesbegegnung. Ist es die verborgenste Mitte und auch das Heiligtum im Menschen. An anderer Stelle, und zu der komme ich gleich noch, ist die Rede von einem Gesetz, dem der Mensch gehorchen muss. Da sehen einige durchaus eine gewisse Spannung, manche sogar einen Widerspruch, nämlich zwischen autonomer Gewissensentscheidung des Einzelnen und dem Gewissen, das sich letztlich an den kirchlichen Normen auszurichten hat, andererseits. Das Paradebeispiel für diese Spannung ist letztlich die Frage der Empfängnisverhütung, ist die Frage der Geburtenregelung geworden. Hier hat das Konzil gesagt, dass Ehe und eheliche Liebe in ihrem Wesen nach auf die Zeugung und Erziehung von Nachkommenschaft ausgerichtet sind und Kinder sind gewiss die vorzüglichste Gabe für die Ehe und tragen zum Wohl der Eltern selber viel bei. Letztlich ist die Zeugung das Gebären von Kindern, mitwirken an der Schöpfergabe Gottes, mitwirken mit der Liebe des Schöpfers und Erlösers. Und Eheleute haben in menschlicher und christlicher Verantwortung, Kindern das Leben zu schenken, auch wenn sich das Konzil bewusst ist, dass es Phasen in einer Ehe gibt, wo es aufgrund von verschiedenen Umständen, materieller, geistiger, sozialer, gesellschaftlicher Umstände, geboten sein kann, die Zahl der Kinder zu beschränken. Auch wenn das Konzil dann sagt, dass man dafür keine unsittlichen Lösungen hernehmen darf. Wobei dann, und da hat sich das Konzil eigentlich in eine ziemliche dramatische Situation damals begeben, nämlich es hat durchaus eine größere Mehrheit gegeben, die gerade diese verantwortete Elternschaft herausheben wollte und auch die Bedeutung der Gewissensentscheidung der Eltern für die Zahl der Kinder. Aber dann heißt es, wo es sich um den Ausgleich zwischen ehelicher Liebe und verantwortlicher Weitergabe des Lebens handelt, hängt die sittliche Qualität der Handlungsweise nicht allein von der guten Absicht und Bewertung der Motive ab, sondern auch von objektiven Kriterien, die sich aus dem Wesen der menschlichen Person und ihrer Akte ergeben und die sowohl den vollen Sinn gegenseitiger Hingabe als auch den einer wirklich humanen Zeugung in wirklicher Liebe wahren. Von diesen Prinzipien her ist es den Kindern der Kirche nicht erlaubt, in der Geburtenregelung Wege zu beschreiten, die das Lehramt in Auslegung des göttlichen Gesetzes verwirft. So das Konzil. Also ich referiere hier jetzt das Konzil. Und dann gibt es eine Fußnote. Auch im Konzil, die gehört zum Konzilstext. Da heißt es, bestimmte Fragen, die noch anderer sorgfältiger Untersuchungen bedürfen, sind auf Anordnung des Heiligen Vaters der Kommission für das Studium des Bevölkerungswachstums, der Familie und der Geburtenhäufigkeit übergeben worden, damit, nachdem diese Kommission ihre Aufgabe erfüllt hat, der Papst eine Entscheidung treffe. Beim jetzigen Stand der Doktrin des Lehramtes beabsichtigt das Konzil nicht, konkrete Lösungen unmittelbar vorzulegen. Also das Konzil selber hat in der Pastoralkonstitution sich nicht konkret geäußert, was ist jetzt direkt erlaubt und was nicht. Das hat man letztlich dann einer Kommission übergeben und das Ganze ist dann eigentlich eingemündet in Humane Vitae. Ich vermute, dass Ihnen das bekannt ist. Also eine gewisse Spannung durchaus, was kann das Gewissen? Inwiefern hat der Einzelne auch eine schöpferische Urteilskraft, die eine sittliche Dignität hat? Inwiefern ist das Gewissen an eine Objektivität unter Anführungszeichen gebunden? Diese Spannung, glaube ich, steckt letztlich auch schon im Gewissens- und Autonomiebegriff bei Kant drinnen. Im Verlauf der letzten Jahrzehnte ist das, glaube ich, von den unterschiedlichen Gruppen in der Kirche immer manchmal in das eine Extrem und manchmal in das andere Extrem gedrängt worden. Ein anderer Bereich für die Gewissensfreiheit im Zweiten Vatikanischen Konzil war die Frage der Religionsfreiheit. Ich habe schon die These von Wolfhard Pannenberg erwähnt, dass die Märtyrer der alten Kirche vor der Welt die im Tode Christi begründete Freiheit des Einzelnen gegenüber der Gesellschaft und dem Staat bewiesen haben. Und gerade durch den Märtyrertod ist der Einzelne radikal frei geworden und auch unabhängig von jedem absoluten Anspruch der Gesellschaft oder des Staates auf sein Leben. Es gibt in Tirol einen alten Forstwart, der hat Hubert Meyer geheißen, stammte aus Baumkirchen, glaube ich, ursprünglich, und der hat seine Kinder nicht zur HJ geschickt. Daraufhin wurde er vom Gauleiter oder von einem Parteiführer der Region einmal beim Bier im Wirtshaus angesprochen, warum schickst du deine Kinder nicht zur HJ? Und dann hat er gesagt, das sind ja meine Kinder, das geht den Hitler nichts an. Sagt der Parteiführer, weißt du nicht, dass das des Führers Kinder sind? Hat er gesagt, nein, das sind meine Kinder. Gibt es ein, also sozusagen, und das war bei vielen Parteiführern der Nazis so, wir wollen den ganzen Menschen. Wir wollen ihn auch sozusagen schon Kinder und Jugendliche aus dem Verband der Eltern, der Familien herausnehmen. Die Märtyrer haben letztlich diese Freiheit und auch Unabhängigkeit bezeugt, dass eben der Staat und die Gesellschaft nicht den Anspruch auf den ganzen Menschen, auf die Kinder und Jugendlichen haben. Pannenberg hat also gemeint, was man heute als Prinzip der individuellen Freiheit kennt, hat im Martyrium seine historischen Wurzeln. Am 7. Dezember 1965 hat das Zweite Vatikanische Konzil nach durchaus dramatischen Auseinandersetzungen die Erklärung über die Religionsfreiheit beschlossen und noch am gleichen Tag feierlich verabschiedet. Da ist jetzt die Frage, bedeutet die Anerkennung des Prinzips der Religionsfreiheit, dass jeder nach seinem Gewissen lebt, bedeutet die Anerkennung des Prinzips der Religionsfreiheit und der Gewissensfreiheit letztlich eine Neutralisierung der Wahrheitsanspruch, des Wahrheitsanspruchs des Christentums? Geht das einher mit dem Bedeutungsverlust von Religion, zumindest einer Religion wie des Christentums, mit einem dogmatischen Wahrheitsanspruch? Das Evangelium setzt Freiheit voraus und damit auch Religionsfreiheit. Und jede Religion müsste sich für einen freien, ungezwungenen Zugang der Menschen zur religiösen Wahrheit einsetzen. Das steht eigentlich auch schon immer bei Thomas von Aquin, aber auch bei Irenäus von Lyon. Gott zwingt nicht, er zieht, er lockt. So verstanden wird auch die Überzeugung von Gottes unüberbietbarer Selbstmitteilung und die damit verbundene Sendung nicht zur Beeinträchtigung der Meinungs- und Gewissensfreiheit, die Wahrheit macht aber frei, aber nur die Freiheit führt zur befreienden Wahrheit. Insofern gehört die Verteidigung der Menschenrechte durch die Kirche wesentlich zu ihrer Sendung, nämlich für Gerechtigkeit und Liebe im Geiste der Frohbotschaft zu wirken. Gerade diese Religionsfreiheit, glaube ich, ist ein entscheidender Knackpunkt oder ein wirklicher Dissens zwischen dem Zweiten Vatikanischen Konzil und der Priesterbruderschaft von Pius X. Wie wird das Gewissen, wie wird die Religionsfreiheit gesehen? Wir hatten gehört, im Innern seines Gewissens entdeckt der Mensch ein Gesetz, das er sich nicht selbst gibt, sondern dem er gehorchen muss und dessen Stimme ihn immer zur Liebe und zum Tun des Guten und zur Unterlassung des Bösen anruft. Ganz im Gegensatz zum vorbereiteten Text ist das Subjekt dieses Satzes der Mensch und nicht einfach die Sittenordnung, nicht einfach die objektive Ordnung in Form von vielen Gesetzen. Die Beziehung des Menschen zu diesem Gesetz wird nicht als heteronom, nicht als fremdbestimmt gedeutet. Das Gewissen ist die verborgenste Mitte und das Heiligtum im Menschen, wo er allein ist mit Gott, dessen Stimme in diesem seinem Innersten zu hören ist. Im Gewissen erkennt man in wunderbarster Weise jenes Gesetz, das in der Liebe zu Gott und dem Nächsten seine Erfüllung findet. Hier ist also der theologische Charakter ganz deutlich hervorgehoben. Das Konzil thematisiert dann durchaus auch das Problem des irrigen Gewissens. Und der Papst hat ja eigentlich erst vor 10 Tagen darauf hingewiesen, ja, das Konzil, auch bei Nostra Aetate, die Erklärung über die Religionsfreiheit oder über die anderen Religionen, Dignitatis Humanae, über die Religionsfreiheit, das Konzil hätte zu wenig die Schwächen und die Grenzen der Religionen gesehen. Er hat übrigens auch, nämlich Josef Ratzinger, unmittelbar nach dem Konzil den Konzilskommentar zu Gaudium et Spes 16 geschrieben und hat auch gemeint, das Konzil sieht die Grenzen des Gewissens zu wenig. Das war eigentlich schon etwas, was dem Papst, also als Theologen, schon während des Konzils beschäftigte und was in seiner Kritik am Konzil bis heute durchgehalten hat. Nicht selten geschieht es, dass das Gewissen aus unüberwindlichen Gründen, aus Unkenntnis irrt, ohne dass es dadurch seine Würde verliert. Also das Zweite Vatikanum hat ganz klar gesagt, auch wenn das Gewissen irrt, und diese Möglichkeit ist da sicherlich gegeben, aus Unkenntnis, aus Mangel an Bildung, aber dadurch verliert es nicht seine Würde. Im vorbereiteten Text hat es noch geheißen, dass das irrige Gewissen keinerlei Würde hat, dass es kein Grundrecht auf Gewissensfreiheit gibt, weder in der Natur des Menschen noch insofern der Mensch Person ist. Es hatte zum Beispiel noch bei Gregor dem 16. 1846 geheißen, und aus dieser höchst abscheulichen Quelle des Indifferentismus fließt jene widersinnige und irrige Auffassung, beziehungsweise vielmehr Wahn, das lateinische Wort deliramentum, also Delirium, einem jeden müsse die Freiheit des Gewissens zugesprochen und sichergestellt werden. Insofern kann man da nicht nur von einer Hermeneutik der Kontinuität sprechen im Hinblick auf die Gewissenslehre, sondern das war durchaus auch eine massive Korrektur. Ich komme jetzt zum abschließenden Teil. Inwiefern kann Jägerstätter heute gerade auch in der Frage des Gewissens im Zusammenhang mit sittlichem Urteil und Verantwortung ein Vorbild sein? Jägerstätter hatte den Mut, sich seines eigenen Verstandes zu bedienen. Habe den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen, so hieß Kants Antwort auf die Frage, was ist Aufklärung? Und Jägerstätter war durchaus, natürlich nicht im Sinne von Kant, aber er war ein aufgeklärter Mensch. Die selbstverschuldete Unmündigkeit hat ihren Grund nach dem seligen Franz Jägerstätter darin, dass seine Zeitgenossen ihr eigenes Denken und ihre eigene Verantwortung abgegeben hatten. Dass zu dieser Form von Aufklärung Mut gehört, das lässt sich an Jägerstätter ablesen. Nur ist für ihn im Gegensatz zu Kant und auch unseren Spätaufklärern heute das vorzügliche Objekt solcher Aufklärung nicht die Religion, sondern die gesellschaftliche und politische Ideologie. Motiv für seine Form der Aufklärung ist dabei auch nicht die eigene Entschließung einer sich als autonom vorkommenden Vernunft, ich weiß ja, was richtig ist, sondern schlicht eine Passage aus der Pfingstsequenz, die er ironisch im Blick auf den Führergehorsam anführt. Da schreibt er, die Gabe der Weisheit und des Verstandes dürfen wir dann bei den sieben Bitten, um die wir zum Heiligen Geist beten, gleich streichen. Denn wenn wir ohne dies blindlings dem Führer zu gehorchen haben, zu was brauchen wir da viel Weisheit und Verstand? Also Jägerstätter geht es um Verstand, um Weisheit, nicht einfach jetzt um eine reduzierte Aufklärung, aber es geht ihm durchaus um ein Durchschauen von Ideologie und auch um ein Durchschauen von Fremdbestimmung durch Mächte. Natürlich gibt es ein verkürztes Missverständnis von Autonomie, aber wenn wir zum Beispiel bei Immanuel Kant genauer hinschauen, dann ist das nicht einfach eine Reduzierung auf das Subjekt allein. Unter Autonomie versteht Immanuel Kant die Tauglichkeit der Maxime eines jeden guten Willens, sich selbst zum allgemeinen Gesetze zu machen. Das ist selbst das alleinige Gesetz, das sich der Wille eines jeden vernünftigen Wesens selbst auferlegt. Also von Kant her ist Autonomie durchaus in einer gewissen Spannung zwischen dem Selbst, Autos, und dem Gesetz, Nomos. Die Selbstgesetzgebung der sittlichen Vernunft setzt also durchaus auch in der Kantschen Tradition einen kommunikativen Prozess mit anderen voraus. Also es ist nicht so, ich weiß, wenn ich sozusagen auf meinen Bauch höre, was schon sittlich ist. So geht es nicht. Sondern er meint, ich muss mich letztlich auch in alle anderen hineindenken. Ich muss fähig sein, mich in andere hineinzufühlen. Und dieses sich in andere hineindenken ist Voraussetzung dafür, dass ich mir selber das Gesetz geben kann. Dass das nicht Fremdbestimmung ist, sondern Selbstgesetzgebung, aber nicht in Isolation von anderen, sondern in Kommunikation mit anderen. Das war ja auch gerade bei Jägerstätter das Entscheidende. Er hat ja auf die Opfer geschaut und nicht nur sozusagen auf sich. Handle so, dass dein Wille durch seine Maxime sich selbst zugleich als allgemein gesetzgebend betrachten könnte. Das ist ja alles andere als Individualismus und schon gar nicht Egoismus. Und wenn man den kategorischen Imperativ bei Kant anschaut, so ist darin jede Instrumentalisierung und Verzweckung anderer für eigene Interessen verboten. Handle so, dass du die Menschheit sowohl in deiner Person als in der Person eines jeden anderen jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel brauchst. Das heißt Freiheit. Ich darf andere nicht für eigene Interessen geh- oder missbrauchen. Ich darf andere nicht hörig oder abhängig machen. Und Freiheit ist durchaus auch gefährdet, wenn sie auf Egoismus reduziert wird und von einem reinen Anspruchs- und Versorgungsdenken geprägt ist. Freiheit ist auch mit der ethischen Verpflichtung und Forderung verbunden, andere nicht gering zu schätzen, andere nicht zu verachten und nicht als Material für eigene Interessen zu gebrauchen oder missbrauchen. Insofern ist, glaube ich, so ein Typ wie Franz Jägerstätter schon ein Beispiel dafür, was ist ein wirklich freier Mensch. Er hat sich die innere Freiheit in der Diktatur und auch im Gefängnis bewahrt. Er schreibt einmal, das ist ein bekannter Satz, besser die Hände gefesselt als der Wille. Und er hat letztlich auch den richtigen Weg gefunden in einer verlogenen gesellschaftlichen Landschaft. Er hat die Nachfolge Jesu gelebt, gerade in einer Zeit, in der die jüdisch-christliche Tradition verachtet gewesen ist. Er hatte also durchaus den Mut, sich seines eigenen Verstandes zu bedienen. Und er hatte den Mut zum Gewissen. Von Hannah Arendt, einer Kollegin zunächst von Martin Heidegger, aber dann von ihm letztlich geschnitten, stammt das Wort von der Banalität des Bösen. Sie hat das geschrieben im Zusammenhang mit dem Prozess zu Eichmann. Was meint Banalität des Bösen? Es sollte die Durchschnittlichkeit des Täters bezeichnen und nahelegen, die große Masse war nicht viel besser als Eichmann. Es ist sozusagen der Sachverhalt des moralisch durchschnittlichen Schreibtischtäters, der kein Unrechtsbewusstsein aufzubringen vermochte. Und damals war es ja durchaus schon so, dass in einer technisierten und bürokratischen Welt der Völkermord und die Ausrottung überflüssig erscheinender Bevölkerungsgruppen geräuschlos und ohne viel moralische Empörung der Öffentlichkeit zur Gewohnheit wurde. Die Einzigartigkeit der Shoah erblickte Hannah Arendt im Fehlen jeglicher moralischer Dimension, eigentlich in der Gewissenslosigkeit der Menschen. Eichmanns Handlungen und Entscheidungen waren banal, gedankenlos, gewissenslos, vordergründig eigentlich ohne teuflisch-dämonische Tiefe. Die sind nicht wie Dämonen aufgestanden, sondern mit Krawatte. Und Eichmann hatte sich damals entschuldigt, dass er nicht als Mensch, sondern als bloßer Funktionär gehandelt habe. Wenn ich da Franz Jägerstätter anschaue, der verweigert jeder menschlichen Instanz den absoluten Gehorsam. Keiner irdischen Macht steht es zu, die Gewissen zu knechten. Gottes Recht bricht Menschenrecht. Und er ist seinem Gewissen treu geblieben, als ihn alle priesterlichen Begleiter, alle staatlichen und kirchlichen Autoritäten an die gebotene Sorge gegenüber seiner Familie und auch an seine Pflichten gegenüber Volk und Vaterland erinnern. Er wollte sich nicht auf allgemeine Vorschriften und Regeln ausreden. Von den Grundsätzen der allgemeinen Moral hätte ihm damals auch der leichtere Weg offen gestanden. Es ist also nicht so, dass das Gewissen bei ihm so die Dispens ist von dem, was schwierig ist, sondern das Gewissen führt ihn zum schwierigeren, zum anspruchsvolleren Weg. Er hat sich von sich selber mehr verlangt, als in dieser vergleichbaren Situation allen anderen zugemutet werden könnte. Aber, so denke ich, Jägerstätter war mit seiner Entscheidung der Wahrheit näher als eine vordergründige Kasuistik, die meint ja, dieses Gesetz gibt es ja, und wir haben ja eigentlich viele haben ja gemeint, sie leben in einem Rechtsstaat. Nun, mit der Berufung auf das Gewissen, glaube ich, wird nicht selten das Ziel verfolgt, die individuellen Kosten einer Entscheidung eher niedrig zu halten. Demgegenüber haben Gewissenstäter, wie zum Beispiel Franz Jägerstätter oder auch Thomas Morus, der war ja für viele in der Nazizeit so etwas wie ein Vorbild. Der ist 1935 heilig gesprochen worden, als einer, der dem König eben den Gehorsam verweigert hat. Und das ist ja durchaus damals auch ideologiekritisch gelesen worden. Auch zum Beispiel ein Josef Mayer-Nusser, ein Südtiroler, der den Eid auf Hitler verweigert hat und dann auf dem Transport ins Konzentrationslager verhungert ist, letztlich an einer Krankheit, die nicht behandelt wurde, verreckt ist. Der hat sich auf Thomas Morus bezogen. Auch bei Franz Jägerstätter finden wir da Thomas Morus. Die haben also einen hohen Preis für die Treue zu ihrem Gewissen bezahlt, einen Preis, der das Opfer des eigenen Lebens mit einschloss. Da ist das Gewissen nicht einfach so ein Handlanger der eigenen Bedürfnisse und auch kein Handlanger der Eigeninteressen. Es gibt nicht die Erlaubnis für alles und jedes, es ist nicht die Instanz der Beliebigkeit und schon gar nicht, dass da Normen aufgelöst werden. Das Gewissen ist bei Jägerstätter oft die Erfahrung des Unbedingten, das uns in Anspruch nimmt. Im Gewissen ist durchaus ein dialogischer Prozess. Da bin ich nicht allein mit mir, sondern allein mit Gott und habe die anderen durchaus auch mit einbezogen. Also Ort der Begegnung zwischen Mensch und Gott. Worum geht es beim Gewissen im Sinne Jägerstätters? Um sittliche Urteilskraft, um ein Gewissensurteil und auch um personale Verantwortung. Der damalige Kontext waren Krieg und Frieden, Gerechtigkeit und Terror, Leben und Tod. Also Gewissen bedeutet ganz und gar nicht im Sinne von Feierabend anything goes, wobei das damals Ende der 70er Jahre auch anders gemeint war. Es geht auch nicht um eine Skepsis gegenüber Ethik und Moral, nämlich allgemein wissen wir jetzt nicht mehr, was richtig ist, aber der Einzelne, wenn er in sich schaut, weiß er schon. Also nicht Willkür, nicht Unverbindlichkeit, nicht Skepsis. Ich denke, dass sein Gewissensprozess, ein Protest gegen das Unrechtsregime daran erinnert, dass die Maßstäbe von Gut und Böse unverrückbar bleiben, auch wenn sie in der damaligen pervertierten öffentlichen Moral oder Unmoral kaum Widerhall fanden. Heute sind vielleicht die Kontexte anders, aber es geht auch um Fragen des Rechts auf Leben, es geht um Menschenwürde, um Gerechtigkeit und es geht in anderen Kontexten auch um die Gottesfrage. Jägerstätter hatte 1938 schon vor dem Anschluss Österreichs an Nazi-Deutschland einen Traum. Und er sieht also erwachsene Kinder, Jugendliche, alte Junge zu einem Zug hinströmen und alle wollten möglichst schnell hineinkommen. Und dann hört er so eine Stimme, dieser Zug fährt in die Hölle, in den Abgrund, in das Verderben. Und er hat diesen Traum auf die nationalsozialistische Bewegung hingedeutet und interpretiert. Und das war ihm dann schon auch Anlass, bei der Volksabstimmung Nein zu sagen und später dann auch den Wehrdienst zu verweigern. Er hatte also eine gesunde Skepsis gegenüber der Mehrheit und der Masse. Sicherlich sind heute die Zeiten des Kollektivismus einmal vorbei. Und doch, auch wenn seit Jahrzehnten jetzt von Überwindung der Entfremdung, von Selbstfindung, Identität, Subjektivität gesprochen wird, haben doch viele eine riesige Angst vor dem eigenen Ich. Sie gehen auf im Mann, in der Rolle und schwimmen in der Masse mit. Jeder ist der andere, keiner ist er selbst. Jürgen Habermas spricht von einer Kolonisierung unserer Lebenswelten. Er meint zum Beispiel, das Geld kann mein Herz, mein Hirn ziemlich kolonisieren und besetzen. Oder auch die neuen Kommunikationsmedien können so etwas wie zur universalen Wirklichkeit werden. Und ich denke, es wird ja schon versucht, auch die Kinderseelen zu kolonisieren und zu besetzen. Ich denke, Jägerstedt ist ein einsamer Zeuge des Gewissens, durchaus Anwalt einer wahren Aufklärung, gerade in einer Zeit, in der ethische Werte auf den Kopf gestellt werden, in der nicht einfach die ethische Existenz und die Verantwortung entscheidend sind, sondern eher eine Art ästhetische Lebensform. Und er steht für mich auch so wie ein Leuchtturm gegen die Resignation in das Schicksal. Er bezeugt, dass wir als Einzelne nicht einfach machtlos anonymen Prozessen ausgeliefert sind. Wo hat er denn das gelernt? Lebensraum seiner Freiheit, seines Gewissens, die ihn vor der Menschenfurcht und vor dem Aufgehen in der Masse bewahrt haben, sind für ihn, und jetzt kommt es eigentlich ganz fromm, das Gebet, der Sonntag, die Eucharistie, die Lesung der Heiligen Schrift, das Evangelium. Er schreibt an seinen Patensohn, gib ja das Beten nicht auf, damit du nicht von dieser Schwachheit der Menschenfurcht überwältigt wirst. Gebet ist bei ihm alles andere als fatalistisch oder so, passiv allein, sondern letztlich geht es um die Widerstandskraft im Innern. Über die hat übrigens auch die Edith Stein ganz stark geschrieben, dass ich ein starkes Innenleben brauche, eine innere Freiheit, damit ich befähigt werde, mich angstfrei, nicht korrumpierbar einzumischen in die Verhältnisse, wie sie sind. Ich komme zum Schluss. Gewissen schließt bei Jägerstätter auch die Schuldfähigkeit ein. Also in dem Sinn, so war die Analyse ja zum Beispiel von der Deutschen Synode in Würzburg 1976, dass wir uns die Erfolge selber anrechnen, unserer eigenen Freiheit zuschreiben und die Misserfolge eben den anderen, der Gesellschaft, den Genen. Jägerstätter spricht sehr deutlich von Verantwortung und Verantwortungslosigkeit, von Schuld und auch von Sünde. Und noch immer sind viele der Ansicht, dass über das ganze Toben des Krieges, das schon bald die ganze Welt erfasst hat, nur einige die Schuld und Verantwortung tragen. Wie sehr ist man dafür aber gleich beängstigt, es könne einem an zeitlichen Gütern irgendein Schaden entstehen, das kommt eben daher, weil man sich am ganzen Weltgeschehen für schuldlos hält. Und an der Diebsbeute wollen sie sich alle ergötzen, die Verantwortung wollen sie nur einem in die Schuhe schieben. Wir haben ja gehört, ein schlechtes Gewissen, ein Sündenbewusstsein, nach Nietzsche, aber auch nach psychotherapeutischen Richtungen, das ist Krankheit. Sündenbewusstsein ist bei Jägerstätter alles andere als ein pathologisches, unreifes Gefühl. Auch nicht einfach Ausdruck eines infantilen Bewusstseins, das noch an einem Über-Ich hängt. Er schreibt selber, Sündenbewusstsein ist nicht knechtisches Minderwertigkeitsgefühl, sondern ehrliche Selbsterkenntnis im Lichte des allerheiligen Gottes. Insofern sind Gewissen, Gewissensurteil, aber auch Mündigkeit, Selbstbestimmung und Verantwortung nicht abzukoppeln von der Schuldfähigkeit des Menschen. Das darf in einem Klima der Verdrängung, auch der Verharmlosung und auch der Wegrationalisierung von Schuld und auch der Wegrationalisierung des Bösen nicht vergessen werden. Ich habe jetzt ziemlich lang gesprochen. Ich bedanke mich herzlich für die Aufmerksamkeit.